for nature,
for the ocean,
for people,
for animals.
Hallo liebe Sanus Blended Community, es ist mega, mega cool, dass ihr heute wieder da seid. Freut mich jedes Mal. Und heute möchte ich euch einen ganz besonderen Gast wieder vorstellen, den Andreas Bizikatis. Hey Andreas, mega cool, dass du da bist. Super toll.
Hallo, grüß dich. Grüß dich, Maggie.
Dankeschön. Hey, der Andreas ist Berater einer großen Umweltfirma, die heißt Bürumatic Group GmbH. Gell? Und diese Firma ist auch der Inhaber des Projektes, über das wir heute sprechen werden, über das uns heute Andreas informieren wird. Und zwar ein Projekt zur Pyrolyse. Und was Pyrolyse genau bedeutet und was Pyrolyse alles so machen kann, das wird uns der Andreas heute erklären, weil ich ehrlich gesagt bin da sehr, sehr neu in diesem Bereich. Das heißt, es leuchtet mir total ein, aber ich habe das bisher auch noch nicht ganz verstanden, was da alles für Möglichkeiten da sind. Aber ganz schnell, was ich so ein bisschen gegoogelt habe, mal schnell, oder sagen wir geekosiert habe über die Pyrolyse, man kann eine Biomasse durch Pyrolyse in höherwertige Produkte umwandeln. Und da wird es jetzt spannend und da werden wir heute drüber sprechen und der Andreas kann uns da sehr viele Einblicke geben. Also mega Dankeschön für deine Zeit und fürs Teilen deines Wissens. Dankeschön, Andreas, fürs Hiersein.
Gerne, gerne, Maggie.
Sehr cool. Andreas, kannst du mal ganz kurz erklären, wer du genau bist, ein bisschen einen kleinen Werdegang, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt hier sitzt und über Pyrolyse sprechen kannst?
Ja, ich habe vor circa 15 Jahren mit einem befreundeten Bauträger, was auch meine Ursprungstätigkeit war, einen sehr interessanten Menschen kennengelernt, der von einer Pyrolyse gesprochen hat. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich von der Pyrolyse so viel wie die Hausfrauen. Wenn sie einen Ofen haben mit Pyrolyse, da drücken wir auf den Knopf und dann ist er nachher sauber, wie ein Wunder. Und dann beschäftigt man sich damit und dann entwickelt man mit. Und wirklich von null auf dementsprechend dieses ganze System entwickelt, aus dem heraus, dass in Magdeburg dementsprechend dieser besagte Herr war und einen Prototypen erstellt hat, der sehr interessant aufgebaut war, aber nie serienreif hätte verkauft werden können. Und da haben wir einfach die Basis, weil funktioniert hat das Gerät, das so aufgebaut, welche Größe muss es haben, wie sind die ganzen rechtlichen Voraussetzungen und so weiter, was man halt in der Entwicklung von so einer Maschine dementsprechend braucht, aufgebaut. Und so hat sich das einfach entwickelt über die ganzen Jahre. Wie gesagt, seit 15 Jahren ist es jetzt und inzwischen haben wir eine serienreife Anlage fertiggestellt und das ist momentan der Stand. Und so kann ich ein bisschen mitreden, bin sozusagen Berater von dieser Firma, von der Pyrolyse Group GmbH in München.
Sehr cool. Klingt schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt wissen aber viele Leute noch nicht genau, was genau Pyrolyse alles macht oder wo in welche Richtung geht es denn da? Weil wir wissen alle, dass wir so viel Müll auf der Welt haben, viele Materialien, die wir einfach verwendet haben, um irgendwas daraus zu produzieren, das wir dann irgendwie verwenden in unserem Alltag. Aber wo kommen diese Materialien danach hin? Was machen wir mit denen? Wie können wir die irgendwie vielleicht sogar noch weiterhin nutzen? Was kann die Pyrolyse da so alles tun? Kannst du da ein paar Beispiele nennen oder ein paar Einblicke auch, was mit Pyrolyse möglich ist?
Ja, gerne. Also die Pyrolyse arbeitet im Niedertemperaturbereich, also vor der Verbrennung und zerlegt sozusagen Stoffe, kohlenwasserstoffhaltige Stoffe. Wir sind spezialisiert auf Reifen, Holz und Kunststoffe. Und diese werden dann in die Ursprungsform zurückverwandelt. Das heißt, aus einem Reifen entsteht sozusagen der Stahl, der aus der Karkasse dann herausgezogen wird vorab. Dann aus dem Reifenmaterial selbst entsteht ein Öl. Dieses Öl hat eine Heizölqualität, könnte man in BHKWs zum Strom erzeugen verwenden oder im Schiffsverkehr. Oder man kann es auch sogenannt cracken, das heißt weiter veredeln, so wie die Raffinerien das machen, und kann dort Normalbenzin oder Diesel oder Superbenzin oder Kerosin herstellen. Das kann man alles machen. Wichtig ist dabei die Ausgangsstoff, kohlenwasserstoffhaltige Materialien, und das ist eigentlich zu über 90% bis 95% auf der Welt alles, aus dem alles besteht. Und somit kann man aus Müll Öl und Kohlenstoff machen und beim Reifen, wie gesagt, noch der Federstahl dazu. Und beim Kunststoff ist es so, dass es eben auch Öl und Kohlenstoff ist. Und beim Kunststoff ist es mehr Ölanteil und beim Reifen ist es mehr Kohlenstoffanteil. Das Öl, wie gesagt, habe ich gerade erwähnt, kann man weiterverwenden oder direkt einsetzen. Und den Kohlenstoff kann man entweder veredeln, dass man dann zum Beispiel Carbon herstellt, so wie der SGL Carbon in Augsburg, könnte man so etwas herstellen, aber dann müsste man es auch veredeln und sauber machen. Oder man nimmt ihn so, wie er jetzt ist, als Düngemittel oder in Umweltkatastrophen, bei Havarien, Ölhavarien, dass man einfach das Öl dementsprechend bindet mit dem Carbon, dann absaugt und dann trennt man es wieder, dann hat man den Kohlenstoff wieder zurückgewonnen und das Öl separiert. Das ist das, was man grundsätzlich machen kann.
Das klingt wahnsinnig spannend, wenn wir mal drüber nachdenken, wie viele, nur schon mal die Reifen alleine, wie viele Reifen wir auf dieser Welt haben, von denen viele Leute gar nicht wissen, was wir jetzt damit machen. Ich habe zum Beispiel manchmal bei meinen Vorträgen so ein Foto, das ich zeige, ich habe einige Reifen aus dem Meer rausgeholt, weil vor 50 Jahren haben ganz viele Wissenschaftler gesagt, hey, wir haben viel zu viele Reifen, wir wissen nicht, wohin damit, wir wissen nicht, was damit tun, schmeißen sie ins Meer rein, dann sind sie weg. Das war vor 50 Jahren. In Miami zum Beispiel, da habe ich ein Foto, das ist alles voll. Da hat man 2 Millionen Reifen reingeschmissen und gedacht, ja, das passt schon da rein. Dann sind sie aus den Augen, aus dem Sinn. Und zugleich werden da schon Korallen kommen und sich da an den Reifen anhängen und dann da wachsen. Heute weiß man, dass das absolut nicht funktioniert, weil Korallen da einfach nicht wachsen wollen. Das ist nicht ihr Grundmaterial zum Wachsen. Die brauchen Aragonitgestein, also wie Skelett. Und Reifen, das funktioniert nicht. Und das hat eigentlich dann wieder so viele Sachen ausgelöst, weil diese Reifen teilweise ja wieder zu Mikroplastik werden und dann eben zerbröckeln, die Fische fressen es, wir essen Fische, werden krank. Oder dass die Reifen mit Hurricanes im Meer, mit der Strömung wieder an Land gespült werden und auf dem Weg dorthin sogar noch die Riffe, die noch intakt sind, kaputt machen. Also totales Chaos. Und wenn man auch diese Videos anschaut, die kennst du sicher auch und wahrscheinlich die Zuhörer heute auch, wo in der Wüste teilweise Millionen von Reifen verbrannt werden, das wochenlang schwarzen Rauch in die Luft rausschmeißt. Also sowas von extrem. Und wenn man das mal sieht, dann wird man mal geschockt. Aber also das tut schon weh, das zu sehen. Aber ich glaube, dass wir noch weit entfernt davon sind, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und wenn es jetzt Möglichkeiten gibt, diese Reifen wirklich zu verändern, dass sie wieder in eine Grundsubstanz oder in eine andere Substanz gemacht werden, die wir dann wieder nutzen können. Ja, das ist doch mega krass. Also dieses Verfahren, das klingt für mich wie ein Wow, eines dieser Heilthemen, die wir heute auf dieser Welt brauchen. Ganz, ganz dringend. Ja. Oder wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Die Pyrolyse gibt es ja schon länger. Das heißt, das Verfahren selber wird ja eingesetzt. Das Problem ist immer nur, dass viel, viel mehr Energie hineingesteckt werden muss. Das ist die sogenannte Drehrohrpyrolyse, ist die offene Pyrolyse. Es gibt verschiedene Arten von Pyrolyseverfahren, manche sagen auch Verölung und so weiter, also im Niedertemperaturbereich. Nur man muss wesentlich mehr Energie reinstecken. Das heißt, ich habe keinen Energiegewinn. Somit habe ich zwar ein Problem gelöst, mache aber ein neues auf. Das heißt, ich kann zwar Abfall verarbeiten, brauche aber dazu so viel Energie oder viel mehr Energie, als ich hinten wieder rausbekomme. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns unsere Gedanken gemacht haben. Und da sind wir innovativ, absoluter Weltmarktführer. Ich kenne kein Verfahren, wo wie bei uns bis zu 3 Tonnen in 3 Tonnen Reifen in circa 4 Stunden verarbeitet werden können. Und das Ganze kostet circa 35 Euro Energie.
Wow.
Also das ist ein Irrsinn, was da dementsprechend, sagen wir mal 35 bis 70, je nach der Gaspreis gestiegen. Das muss man natürlich berücksichtigen, weil die Anlage mit Gas fährt. Könnte dann auch dezentral aufgestellt werden und mit einem kleinen Gastank betrieben werden, weil sie erzeugt ja zuerst Gas. Das Gas wird zu Öl und das Gas könnte man natürlich auch direkt absondern, um die Anlage wieder zu betreiben. Also sie könnte komplett autark mit einem kleinen Anschub laufen, ein kleiner Generator dazu, auch mit Diesel, den man auch mit eigener Erzeugnissen, die man ja durch die Reifen gewinnt, auch wieder starten kann und laufen lassen kann. Das heißt, ich kann den irgendwo in die Wüste stellen, wo normalerweise in der Wüste dann die Reifen abgelagert werden. Und so wie du gesagt hast, in Saudi-Arabien hauptsächlich ist es ja auch so, die ganzen Länder dort unten, die zünden die nicht an und verbrennen sie, weil das wissen die selber auch, dass das hochgiftig ist, was da in die Atmosphäre geht, sondern Reifen haben das Phänomen, dass sie sich selbst entzünden durch diese Hitze. Und einen Reifen kannst du auch sehr schwer bis gar nicht löschen. Ja? Das heißt, du musst warten, bis er abgebrannt ist. Das ist so in der Regel wegen das, was die da unten aufmachen.
Wegen dem ganzen Öl drin, also weil es eben so hoher Ölanteil ist.
Ja. Ja, ja. Also das ist Öl, das ist Schwefel drin, die ganzen Gummimischungen sind ja da auch einzigartig. Und unser Ziel ist ja auch das, da haben wir auch Gespräche mit Reifenherstellern, weil in der Reifenproduktion gibt es ja auch sehr viel Abfall. Ja? Und es ist ja auch bereits dann Gummigranulat, was teilweise dann zu Matten in Kuhställen verarbeitet wird, Tartanbahnen an den Stadien. Aber so viel kannst du gar nicht Stadien und Tartanbahnen und Kuhmatten und was weiß ich alles haben, wie das, was da produziert wird. Mhm. Und dieses Abfallprodukt von denen kann man sozusagen direkt auch wieder über die Pyrolyse zu Kohlenstoff machen und denen den Kohlenstoff und das Öl wieder zur Verfügung stellen. Und das können die wiederum in ihre Reifenproduktion mit einbauen. Mhm. Also da gibt es auch Kreisläufe, die man da machen kann. Ja. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber die Quintessenz der Pyrolyse, was uns auszeichnet, sind ein paar Dinge. Das eine ist eben die Tatsache, dass wir so wenig Energie verbrauchen und das auf dem Markt mir persönlich nicht bekannt ist. Das zweite ist die dezentrale Aufstellung. Das heißt, ich kann sie irgendwo in ein Land stellen und kann sie in Kaskade erweitern. Das heißt, ich kann auch eine komplette Müllverbrennungsanlage ersetzen durch diese Pyrolyse, baue ich halt 20 Pyromaten nebeneinander. Ja. Mhm. Und da gibt es ein Schienensystem und über dieses Schienensystem kann das dann wiederum befüllt werden. Mhm. Also das ist komplett durchdacht von A bis Z, wie man das Ganze einsetzen kann und hat einen riesigen Effekt.
Mega, klingt sehr spannend. Und diese, wie hast du gesagt, heißen die Pyromate?
Pyromat, ja, genau. Pyromate. Das ist auch der Markenschutz, der drauf ist. Pyromat, das ist die Bezeichnung bei uns. Und die Firma heißt Pyromatik.
Genau, deswegen habe ich es mir gerade gedacht. Und diese Pyromate, wie funktioniert das? Können das, wer kann das kaufen oder wer kann das von euch anrufen und sagen, hey, wir möchten das gerne bei uns hier aufstellen? Wie funktioniert das? Weil es kostet sicher Heidengeld auch. Sind ja auch Prozesse dahinter.
Ja, eine Anlage kostet 1,6 Millionen und kann jeder bei uns kaufen. Ja. Wir werden die Anlage komplett ordern. Das heißt, sie wird in Europa gefertigt, also nicht nur in Deutschland. Es sind verschiedene Zulieferer und kann die Anlage bestellen. Wir werden Einschulungen aufstellen. Das ist alles mit dabei. Gibt es dann Verträge darüber, kann man über uns beziehen.
Ja, wow, sehr spannend. Wo habt ihr denn schon Pyromate stehen überall? Jetzt weltweit schon teilweise, dass das Projekt läuft oder ist es in bestimmten Orten hauptsächlich?
Nein, das ganze Projekt ist in der Phase, wo wir einen serienreifen Pyromaten hergestellt haben, der, und das war das Wichtige, in der Phase, wo wir jetzt sind, alle Genehmigungen hat. Das heißt TÜV-Abnahme, alle Zertifizierungen, die da sind, rechtliche Zertifizierungen, alle wurden geprüft. Es sind beim Vorgang keine Dioxine und Furane, die entstehen. Das heißt, es ist ja auch ein Novum, dass man Abfall verarbeitet, nicht wie in der Müllverbrennungsanlage, wo das in Filter geht, wo eine Filterentsorgung 1 Million Euro kostet, wie zum Beispiel in München bei der Müllverbrennungsanlage. Das fällt bei uns alles weg. Und wir sind jetzt in dem Stadium, dass wir entweder selbst eine Produktionsanlage, dazu braucht man mindestens 3 Pyromaten, erstellen und dann selbst in die Produktion gehen mit den Stoffen, weil die Scheine für die Abfallannahme und Verwertung, die haben wir, die braucht man, ansonsten kann man das gar nicht verarbeiten, darf man das nicht verarbeiten oder dementsprechend auch Pyromaten verkaufen. In dem Stadium sind wir jetzt gerade und können halt nachweisen, dass alles in der Form funktioniert und geben logischerweise auch dafür die Garantien und die Gewährleistung.
Das heißt im Grunde, wenn jetzt eine Stadt, sagen wir mal München, würde jetzt Pyromate aufstellen von euch kaufen, die würden da eigentlich ja sogar, wenn ich es jetzt schnell kurz runterbreche, wahrscheinlich sogar noch Geld sparen.
Am Ende. Selbstverständlich.
Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Schauen die Leute so weit, dass sie sehen, wow, okay, so große Investitionen am Anfang, aber danach sparen wir Geld. Sind die Leute, wie ist das Interesse? Wie kommt ihr vor? Fängt es an zu rollen, dass die Leute wirklich verstehen, das ist eine geile Sache? Oder wie kommt ihr vor? Kommt es an?
Also es kommt soweit gut an. Das Einzige, was wir feststellen, ist das, dass die großen Firmen, auch die Länder wie China zum Beispiel, auch an uns herangetreten ist und gemeint haben, naja, sie wollen jetzt mal eine Anlage, sag ich, das ist ja nicht wirtschaftlich, und haben aber dann darauf bestanden und das haben wir dann nicht gemacht, weil wenn China eine Anlage ordert, dann weiß man genau, was sie mit dieser Anlage vorhaben. Das heißt, hier wird eigentlich auch leider auf dem Markt immer so gearbeitet, dass es sehr viel Trittbrettfahrer gibt, die sagen, da ist eine Technologie, die interessiert uns und die bauen wir dann selber, wir brauchen die nicht. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben. Und auch mit Geldgebern, die gemeint haben, ja, das ist interessant, das bauen wir alles zusammen, wollten sich groß beteiligen und hatten aber dann kein Geld. Also das ist auch etwas, weil es ist ja auch bis jetzt nicht ganz einfach gewesen, das Ganze zu erstellen. Weil man kann sich vorstellen, dass das über 15 Jahre einiges an Geld inzwischen verschlungen hat. Und wir sind halt jetzt in dem Stadium, wo wir sagen, so, jetzt haben wir eine serienreife Anlage, jetzt haben wir alle Tests, wir haben alle Genehmigungen inklusive TÜV und jetzt können wir an den Markt gehen, mit den zwei Modellen, Pyromaten zu verkaufen oder dementsprechend eine Produktionsanlage selber zu betreiben mit einem Investor, der sich daran beteiligen möchte, der Spaß daran hat. Und laufen Gespräche und die laufen auch sehr gut. Aber wie gesagt, man ist ja nicht mit einer Produktionsanlage getan. Man kann in jedem Land mehrere aufstellen. In verschiedenen Ländern gibt es gar keine Müllverbrennungsanlagen. In der Türkei gibt es eine. Es ist unglaublich. In Griechenland ist mir keine bekannt. Und es ist halt einfach so, dass der Müll immer nur verscharrt wird, in Schluchten geworfen wird. Und etwas Erde drüber oder Schutt drüber und dann ist der einfach, sieht man nicht mehr und dann ist er halt nicht mehr da. Weil das ist ja viel, viel billiger, als wenn man jetzt hergeht und eine richtige Müllentsorgung macht oder Müllverarbeitung macht oder Mülltrennung macht. Das ist halt einfach leider in den Ländern so.
Ja, mir kommt vor, das ist teilweise nicht mal nur in den Ländern so, sondern wir Menschen, wir ticken manchmal so, dass wir so kurzsichtig unterwegs sind und dann nehmen wir die schnelle Variante, die halt einfach ganz schnell Gras über die Sache wachsen lässt und schmeißen alles in ein Loch rein und hauen was drüber, damit wir es halt nicht sehen, das Problem. Aber ehrlich gesagt, wenn wir ein bisschen vorausschauen, denken, diese Probleme kommen alle zu uns zurück und dann wahrscheinlich zehnfach. Also wenn wir nicht jetzt beginnen aufzustehen und zu sagen, hey, wir müssen jetzt investieren in Projekte, die Sinn machen, Dann weiß ich manchmal nicht, wo wir in welche Richtung wir hinlaufen als Menschheit. Weil, ganz ehrlich, ich habe so viele Beispiele, wo ich einfach sehe, wir haben einfach nicht langfristig gedacht, nicht langfristig geschaut und haben den schnellen und kurzen Weg, also die Abkürzung genommen und haben das viel größere Problem dadurch kreiert. Und da, glaube ich, sind wir jetzt echt an einem Punkt in vielen Bereichen, wo es echt an der Zeit ist, dass wir beginnen, nachhaltige, langfristige Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie kurzfristig ein bisschen mehr kosten oder kurzfristig ein bisschen mehr wehtun, weil wir müssen vielleicht einen Schritt zurückgehen und auf Dinge verzichten manchmal. Und das mag halt nicht jeder haben. Aber das, glaube ich, ist jetzt echt die Zeit. Wir müssen beginnen, was zu verändern im großen Stil, wenn wir wirklich was verändern wollen für die Zukunft und für die Enkelkinder von den Enkelkindern und so weiter. Es ist echt die Zeit.
Ja. Es ist auch so. Ich sehe das auch so. Und es ist auch gerade mit der Anlage, die wir haben, kann man sagen, wenn man das so wie wir uns das vorstellen installiert, dann hat man bei einer Investition, nur mal ein Beispiel zu sagen, von 10 Millionen innerhalb von 4 bis 5 Jahren Return of Invest und geht dann nur noch ins Verdienen. Das heißt, das ist relativ schnell amortisiert, das Ganze. Und das ist halt auch etwas, was interessant ist, dass man nicht sozusagen 20 Jahre braucht, bis sozusagen das Geld zurückkommt, sondern dass die Technik so ist, dass das spätestens in 4 bis 5 Jahren wieder zurück ist. Ja.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Manchmal denke ich, es ist schade, dass wir so denken, dass wir immer denken müssen, ja, das muss halt wieder zurückkommen. Ich verstehe das schon, irgendwo müssen wir das Geld wieder reinkriegen. Aber manchmal finde ich es halt schade, wenn wir eben auf das als erstes schauen, wann kriege ich das Geld wieder zurück? Ne? Das machen wir Menschen halt oft. Es ist aber eine Investition, wo wir wirklich merken, okay, wow, es ist nicht so, dass wir da Geld irgendwo reinstecken und dann einfach das Geld weg ist. Und wir wissen nicht genau, was dann passiert, sondern es ist ja alles da, es ist ja alles klar und durchsichtig und transparent und man versteht es und man kriegt das Geld auch wieder zurück mit ein bisschen Zeit. Das ist ja mega.
Richtig, richtig.
Sehr
Na, ich finde
spannend.
das schon sehr wichtig, weil ich
Ja.
meine, wenn die Menschen so sozial denken würden, so wie wir uns unterhalten, dann hätte man ja auch die bereits bestehenden Verfahren längst ganz anders genutzt. Weil die funktionieren, ja, aber sie sind halt nicht wirtschaftlich.
Ja, das ist schon krass, gell? Wenn
Ja.
man so halt schaut. Also, ich denke mir halt, die Frage bei mir kommt immer wieder mal auf: Ja, was ist es uns eigentlich wert, auf dieser Welt zu bleiben und diese Welt zu schützen, dass wir auch auf ihr bleiben können? Was ist es uns
Ja.
jetzt wert? Und ich glaube, dass wir als Menschheit noch ein bisschen davon entfernt sind, zu verstehen, was es uns wert sein sollte. Weil die Natur, die überlebt uns. Die überlebt uns auf jeden Fall. Die ist immer zurückgekommen. Dinosaurier sind ausgestorben, die Natur ist zurückgekommen. Das wird halt vielleicht, keine Ahnung, 1 Million Jahre dauern. Keine Ahnung. Wir Menschen, wir werden das nicht überleben, wenn wir so weitermachen, sicher nicht. Das heißt, wir müssen
Ja.
echt beginnen, uns selbst zu schützen, unsere eigene Zukunft zu schützen. Und aus diesem Grund auch mal zu sagen, okay, nein, bestimmte Produkte kaufe ich nicht oder nein, bestimmte Sachen will ich nicht unterstützen. Und dann auch einfach mal einen Schritt zurückgehen. Und ja, ich glaube, dass das wirklich eine der großen Lösungen auch ist. Braucht aber Millionen von Leuten, die bereit sind, das zu tun. Und da sind wir noch leider weit entfernt. Was ist denn so dein Gefühl, wenn es um Hoffnung geht? Ich spreche ganz viel über das Thema Hoffnung. Das ist ja auch ein Thema für mich, wo ich ein Buch drüber geschrieben habe, wo ich Filme drüber mache. Es ist nicht immer ein ganz einfaches Thema. Es ist eigentlich eines der schwierigsten Themen, an denen ich arbeite. Und trotzdem habe ich nie die Hoffnung wirklich aufgegeben. Ich habe sie nie wirklich verloren. Aber ich war schon an Momenten dran, wo ich gedacht habe, boah, scheiße, echt, was ist los mit uns? Und das tut dann schon ein bisschen weh. Wie schaut es denn bei dir mit der Hoffnung aus? Wo kriegst du denn deine Hoffnung her? Hast du Hoffnung? Weil ich sehe immer wieder tolle Projekte wie auch eures und denke mir, wow, solche Sachen passieren, Menschen setzen sich ein. Es gibt Lösungen. Es gibt Lösungen. Die Frage ist
Ja.
halt, nutzen wir sie jetzt? Wenn ich mit Menschen wie dir mich unterhalte, dann habe ich das Gefühl, okay, ja, da sind Leute auf dem richtigen Weg und da passiert was. Gibt mir immer wieder Hoffnung. Wie schaut es denn bei dir da aus zu diesem Thema?
Also Hoffnung ist mir zu vage. Deswegen bezeichne ich auch so Projekte oder Dinge, die ich tue, nicht in Form, ja, hoffentlich funktioniert das, sondern das ist in der Vorstellung. Ich mache das immer so, dass ich mir vorstelle, wie sieht so ein Projekt fertig aus? Dann versetze ich mich in die Situation, wie ich in dem Projekt in der Zukunft arbeite. So kommt man übrigens auch auf Dinge, die man vielleicht noch ausbauen muss, verändern muss oder wo man vielleicht was vergessen hat. Das heißt, virtuell in diesem gesamten Ablauf sich reinversetzen in die Zukunft und dann dementsprechend das Ganze als gegeben sehen. Das heißt, ich sehe das bereits als realisiert. Und dann ist Bewusstsein, Loslassen und Vertrauen wichtig, dass das Richtige dementsprechend dann kommt, das Passende. Und die Zeit ist dabei relativ. Das ist das Einzigste. Das heißt, da kann man nicht sich auf einen gewissen Zeitpunkt setzen, ob das jetzt wie bei uns 15 Jahre sind oder sollen es noch 5 Jahre sein, dann sind es halt noch 5 Jahre. Wenn es ein halbes Jahr ist, ist es ein halbes Jahr. Ich freue mich drauf, ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es bereits sehe und arbeiten sehe. Und so stelle ich mir das Ganze vor.
Finde ich sehr schön. Also wenn ich von Hoffnung zum Beispiel persönlich spreche, da stelle ich mir schon manchmal auch die Frage, was ist denn Hoffnung überhaupt? Nicht? Wenn ich auf der Couch sitze und einmal Däumchen drehe und hoffe, es wird alles gut, dann ändert sich halt gar nichts. Aber wenn ich aktiv werde und was tue, dann kann ich selbst zur Hoffnung werden. Also ich sehe mit der Hoffnung immer so. Aber das, was du auch sagst gerade, finde ich sehr spannend, weil was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich eine Vision der Zukunft, die du bereits in dir trägst und jetzt schon spürst. Also das können wir ja auch mit ganz vielen anderen Themen machen. Mit unserer Zukunft, mit unserem eigenen Leben. Wie will ich denn in 10 Jahren leben und uns da hineinversetzen und dann wirklich sehen, wie bin ich in 10 Jahren und dann uns vorstellen, wer wir sein wollen und was wir erschaffen wollen und dann hier jetzt das schon spüren, dass wir das materialisieren oder sagen, materialisieren ist komisch, aber dass wir jetzt schon beginnen umzusetzen, weil eigentlich hat ja alles was auf dieser Welt ist, mal mit einem Gedanken angefangen. Und ich glaube, das ist ja das Große. Wir können so viel in uns drinnen schon erschaffen, wenn wir eine starke Vision und ein großes Warum haben. Und ich glaube, dass das habt ihr mega, mega groß. Deswegen finde ich das voll schön. Und da sehe ich auch wieder ganz viele Parallelen zu Sanus Planet zum Beispiel oder eben zu der Vision, an der wir auch schon seit Jahren jetzt mittlerweile arbeiten und das ich auch schon seit Jahren sehe und merke, wow, wir können so viel Gutes tun. Aber es braucht halt viele Leute, die da zusammenkommen. Und das ist jetzt das Schöne, dass ich da aus diesem Grund auch mit Leuten wie dir sprechen darf. Freut mich mega. Dankeschön.
Ich danke dir. Ich sehe es halt immer so, dass das mit einem Satz, den Kurt Tepperwein, das ist so ein Motivationstrainer, einige kennen ihn mit Sicherheit, gesagt hat, du musst es erst haben, bevor du es bekommst. Und den Satz muss man erst verstehen. Das heißt, wenn ich es visualisiere, dann habe ich es. Ich muss mich sehen, ich muss es fühlen bereits.
Ja.
Und dann dementsprechend kommt es. Jeder Wunsch, den ich habe, den habe ich ja nur deswegen, weil ich es nicht habe. Ja. Also bin ich im Mangel. Genau. Und sonst hätte ich ja den Wunsch nicht.
Ja.
Und das muss man verstehen, dass es so nur sehr schwer bis gar nicht funktioniert.
Ja.
Deswegen visualisiere ich.
Das ist super, die Erkenntnis finde ich so schön. Hin und wieder habe ich Tage, wo ich das überhaupt nicht verstehe. Und dann habe ich wieder Momente, wo ich merke, wow, ich bin voll angekommen. Ich habe zum Beispiel, also bei diesem Gedankengut, es geht ein bisschen so hin und her, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, besonders nachdem ich meinen Freund verloren habe, habe ich so viele Dinge gefühlt, die ich zuvor dachte, verstanden zu haben. Und in dem Moment habe ich es erst gefühlt, zum ersten Mal so richtig gespürt und bemerkt, wie gar nichts ich davor verstanden habe. Aber ab dem Moment, wo ich es begonnen habe zu fühlen, habe ich gemerkt, wow, ich habe einen Scheißtrick verstanden, aber jetzt so langsam komme ich mit, wie es eigentlich ist. Und dann habe ich erst begonnen, Dinge zu verstehen. Also ich glaube, bevor wir etwas nicht fühlen, können wir es gar nicht wirklich verstehen. Also ich glaube wirklich, dass das Gefühl eines der wichtigsten Tools ist, die wir haben und die wir auch nutzen sollten. Ich mag das Wort sollten nicht so gern und das müssen nicht so gern, aber manchmal sollen und müssen wir halt. Und ich glaube echt, fühlen ist echt fast die Nummer eins für mich, das Fühlen.
Ja, das sehe ich auch so. Und das passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast. Die Menschen sind irgendwo noch nicht so weit oder viele, die das Problem mit dem Müll und mit dem Planeten einfach noch gar nicht sehen, weil sie einfach nur vor die Haustür denken. Erst wenn der Müll vor der Haustür vorbeikommt und sie es fühlen und riechen, dann wachen sie auf. Aber dann ist es zu spät. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Sie sehen es nicht und was ich nicht sehe, das ist einfach nicht da. Und das stimmt halt nicht, weil die Erde ist einfach ein Planet und die Erde ist rund und die Erde ist einfach für uns alle. Und wenn dementsprechend heute irgendwo ein Vulkan ausbricht, dann wissen wir ja auch, was das letztendlich heißt. Der ist nicht nur da an Ort und Stelle, sondern das Material wird getragen über den ganzen Planeten. Und so wird einfach der ganze Planet eine Einheit. Und es ist nicht egal, wenn in China irgendwo ein Gebäude in die Luft fliegt oder dementsprechend Abfall entsorgt wird oder in Saudi-Arabien Reifen verbrannt werden. Das betrifft uns alle. Ja? Und nicht nur, weil es da unten ist, weil ich es weder sehe, höre, fühle, rieche. Es ist da und es betrifft uns alle. Und das muss man verstehen, dass das einfach, der Gedanke muss global gedacht werden.
Paul, bin sowas von bei dir. Ich habe aus diesem Grund auch ganz oft die Themen, diese Verbindung auf dem Tisch. Also wie du sagst, es ist nicht egal, wenn auf der anderen Seite der Welt etwas passiert, das viele Leute eben in eine scheiß Lage bringt. Das hat nämlich mit uns allen zu tun. Und ich glaube, das habe ich begonnen erst zu sehen, als ich wirklich diese Verbindung mit Tieren aufgenommen habe, wo ich wirklich verstanden habe, dass Tiere leiden und unter meinem, also so wie ich lebe, mein Lebensstil macht Tiere leiden. Und ich habe das begonnen zu fühlen und habe dann gemerkt, wie stark ich eins mit diesen Tieren bin und wie wenig ich das eigentlich will, dass Tiere leiden wegen mir. Und wie viel meine Entscheidungen, was die für eine Auswirkung haben. Und erst da habe ich begonnen, wirklich diese Einheit, also dieses Kollektiv auf der Welt zu fühlen, also mich als Teil der Welt zu fühlen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass wir spüren, wie es anderen Menschen geht, dass wir uns reinversetzen können, dass wir, wie es Tieren geht, wie es der Natur wohl geht. Was würde die Mutter Erde wohl für einen Brief schreiben, wenn sie jetzt an uns Menschen einen Brief schreiben müsste? Ganz ehrlich, das wäre ein trauriger Brief. Und ich glaube, das möchte ich nicht. Und aus dem Grund möchte ich wirklich alles geben, was geht, damit der Brief besser wird, damit er schöner wird, damit es mehr ein Dankeschön wird für diese schöne kollektive Zusammenarbeit und Zusammenleben, anstatt, hey, ihr seid echter Sauhaufen hier auf meiner Erde. Also ich möchte wirklich was Schönes lesen, wenn ich mir das so vorstelle. Und genau deswegen glaube ich, wenn wir Menschen beginnen, das zu sehen und uns in diese Lage zu versetzen, wie würde die Welt mit uns sprechen, die Natur mit uns sprechen, die Tiere mit uns sprechen, wenn wir jetzt wirklich mal zuhören, was möchte ich denn eigentlich hören? Was würde mich denn freuen? Dann, glaube ich, beginnen wir erst zu verstehen, was wir eigentlich für einen Scheiß bauen manchmal. Also, ich sage es mal einfach ganz gerade raus. Und da, glaube ich, ist viel Arbeit vor uns. Was ist denn deine große Vision, wenn es um euer Projekt geht? Was siehst du denn in 10 Jahren? Wie siehst du diese Vision?
Also ohne Zeit, weil 10 Jahre, wie gesagt, ich sehe eine Produktionsanlage in verschiedenen Ländern, die Müllverbrennungsanlagen nach und nach ersetzen. Das ist die Vision. Und die allergrößte Vision ist, dass in jedem in großer Wohnanlage, also nicht im Einfamilienhaus, das ist vielleicht noch zu klein, was eventuell aber auch noch geht, in jeder großen Wohnanlage die Menschen ihren Müll, ihren Abfall durch einen Schacht nach unten in den Keller geben. Im Keller steht eine kleine Pyrolyseanlage, und die wird dann diese Stoffe verarbeiten, und das Öl, was dort rauskommt, das wird in ein BHKW gegeben, und das BHKW versorgt dann diese gesamte Wohnanlage mit Strom.
Klingt sehr, sehr, sehr cool. Ich mag die Vision. Coole Sache.
Das ist autark. Ja. Und mit Photovoltaik haben sie dann auch noch Strom. Man kann dementsprechend auch das Wasser dementsprechend beheizen. Man kann dementsprechend Pumpen, die Tiefenbrunnen haben, versorgen. Das heißt, das Einzige, was man braucht, Abwasser. Das heißt, das braucht man. Ansonsten könnte so eine Wohnanlage komplett autark arbeiten. Niedrigenergiehäuser haben wir eh schon. Gibt es ja auch viele Konzepte. Also man kann hier wirklich extrem energiesparend oder selbstversorgend arbeiten und braucht meines Erachtens diese Form, wie sie momentan läuft, mit Windrädern, die ganzen Landschaften sozusagen beeinträchtigen, Flächen kaputt machen, wo man sie ja erstellen muss dann, wenn man eins aufstellt. Das braucht man alles dann gar nicht, wenn das in dieser Form möglich ist.
Krass. Ja, klingt sehr spannend. Was braucht ihr denn hauptsächlich, um eure Vision auch dann umzusetzen? Das heißt, ihr seid jetzt wahrscheinlich auch in der Phase, wo ihr logischerweise auch Unterstützung braucht, denke ich mal, oder? Finanzielle Unterstützung wird es brauchen. Das heißt, teilt mal dazu da ein bisschen was, dass die Community versteht, wie sie helfen können oder wie sie vielleicht sogar Teil von dem Projekt werden können oder wie sie vernetzen können. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Also wer jemanden kennt oder wer Firmen kennt, die da unterstützen wollen, wie funktioniert sowas?
Also ganz konkret, für eine Produktionsanlage brauchen wir ca. 10 Millionen für Grundstück, Gebäude und 3 Anlagen, damit man in die Produktion gehen kann und daraus dann die Erträge zieht. Und hier kann man sich beteiligen an der Pyromatic Group GmbH und sich das Ganze anschauen. Das ist das, was wir momentan benötigen.
Und ist es auch möglich, dass zum Beispiel Einzelpersonen sagen, hey, ich möchte da ein bisschen helfen oder ich möchte mich da ein bisschen reinarbeiten und keine Ahnung, möchte mich da beteiligen mit 1.000 Euro oder sagt ihr, nein, das muss schon ein bisschen eine höhere Summe sein oder was ist denn da für eine Möglichkeit gegeben?
Also in kleineren Beträgen ist es logistisch momentan nicht möglich.
Okay, das ist immer gut zu wissen, dass die Leute gleich auch wissen, okay, wie kann ich helfen oder kann ich überhaupt in dem Bereich wirklich jetzt unterstützen oder eben nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr cool. Ja. Also sehr spannendes Thema. Was möchtest du denn noch teilen? Was ist denn bei der Pyrolyse noch so wichtig zu wissen, damit die Leute verstehen, wie das funktioniert oder ja, was hast du denn noch, was du denn gerne teilen möchtest jetzt mit der Community noch?
Von der Pyrolyse habe ich alles erzählt, weil Pyrolyse eben sehr einfach eben arbeitet. Im Niedertemperaturbereich, da ist es einfach nur wichtig zu wissen, wie sind die Kurven. Bei der Pyrolyse ist wichtig, dass ja erst Gas entsteht bei der Zerlegung der Stoffe, der Reifen. Und das Gas muss natürlich kontrolliert abgeführt werden. Und das ist eben auch die Kunst, dass man das eben schafft. Also hier ist sehr großes technisches Know-how notwendig. Ansonsten könnte man sich vorstellen, dass eben gerade nicht China bei uns nachfragt, sondern dass wir bei China einkaufen oder in China einkaufen, weil normalerweise sind die Vorräte dann mit sowas, aber das ist halt deutsche Technologie. Und da ist es halt einfach so, dass hier ja andere Menschen dahinter gestanden sind. Man muss überlegen, dass in Belgien zum Beispiel gibt es einen einzigen Lehrstuhl in ganz Europa für die Pyrolyse. Also Pyrolyse wird gelehrt auch, aber nur an einem Lehrstuhl in Belgien. Und den Leiter dieses Lehrstuhls ist ein Mitentwickler unserer Anlage. Nur, dass man mal sieht, welche Leute das wir ins Boot geholt haben. Augsburg ist auch so ein Standort, Umweltstandort Nummer eins in Europa, sagt man, weil dort alle wichtigen Institute sitzen. Haben wir natürlich auch sehr enge Kontakte dorthin. Also das Ganze ist, wen es interessiert, schon sehr fundiert und sehr ausgereift in der Gesamtsache. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, jetzt irgendeinen Fonds aufzulegen und da 1.000 Euro einzusammeln oder sich irgendwelche Fördermittel geben zu lassen. Die sind ja erst möglich oder überhaupt möglich, wenn man noch nichts hat. Dann kann man sich Fördermittel geben lassen, aber dann spricht der Staat mit und gibt Direktiven, versteht es vielleicht nicht und gibt dann Anweisungen. Das kennen wir in der Politik. Ja. Und deswegen wollen wir autark sein mit Menschen, die das verstehen, die das Umweltproblem verstehen, die Pyrolyse verstehen, die das Kapital haben und das dann mit uns dementsprechend umsetzen, also professionell umsetzen.
Mhm. Ja, verstehe ich vollkommen. Also bin total bei dir. Und was möchtest du denn sonst, wenn was jetzt nicht die Pyrolyse ist, mit der Community teilen? Was ist denn so dein Ansatz, die Welt zu sehen oder sich in der Welt zu bewegen? Was möchtest du denn da mitgeben? Weil wir sind schon so langsam am Ende des Podcasts, also gebe ich dir noch gerne so die letzten Input, den du heute noch in die Community, der Community mitgeben möchtest.
Ich möchte das Ganze schließen mit einem einzigen Wort, was ich mir wünsche, dass die Menschen, das ist jetzt ein Wunsch, weil das ist ja nicht etwas, was von mir selber produziert werden kann, entwickeln, und das ist Bewusstsein. Es gibt nur dieses eine Wort, weil wenn ein Mensch wirkliches Bewusstsein entwickelt, dann weiß er, was er zu tun hat und wird sich auch um den Planeten, um sich und um die Mitmenschen kümmern. Und das ist das Miteinander. Bewusstsein. Das ist das, was es braucht.
Super schöner Schluss. Finde ich sehr, sehr cool. Es ist ein schöner Abschluss. Dankeschön für deine Zeit, für dein Wissen, fürs Teilen. Wir werden in die Shownotes auf jeden Fall auch Links reinstellen. Alles, was du mit uns teilen möchtest, kannst du uns gerne zuschicken, dass die Zuhörer heute auch da nachschauen können und sich vernetzen können mit euch und das Kennenlernen noch besser in die Tiefe kennenlernen. Danke, danke, lieber Andreas. Es war eine super tolle Podcast-Episode. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Und ich freue mich, dass wir vernetzt sind. Und ich schaue sehr positiv auch in die Zukunft und werde schauen, dass wir auch mit der Sanos Planet Foundation diese Bereiche unterstützen können. Würde mich mega freuen. Also Leute, alle, die zuhören, seid dabei bei Sanos Planet, weil dann können wir noch viel mehr tolle Projekte unterstützen finanziell. Da sind wir alle Teil davon. Und je mehr Menschen da dabei sind, je mehr Menschen sich da ein bisschen reinarbeiten und die Sanos Planet, die Sanos Life App kennenlernen, die auch da nutzen, desto mehr können wir auch Spendengelder an richtig coole Projekte geben, desto mehr können wir tolle Projekte unterstützen, desto mehr können wir gemeinsam erreichen. Also ich freue mich mega drauf, auf alle Einzelnen, die dabei sind und die das Projekt kennenlernen und die Bock haben, was zu verändern auf dieser Welt, ins Positive. Dankeschön, lieber Andreas. Ich wünsche dir
alles. Ich danke dir, Maggie.
Ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Gell?
Dir auch. Dankeschön. Danke.
Dankeschön.
Tschüss.